Ich möchte heute über die Wehen des Lebens, und zwar nicht die Windböen, sondern über die Wehen sprechen. Als ich das gestern meiner Frau sagte, musste sie schallend lachen. Also so nach dem Motto, da redet der Blinde von der Farbe sozusagen. Ja. Was weiß ein Mann schon über Wehen? Ja. Aber ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der schon mal welche hatte. Und dadurch habe ich mich gut informiert. Und in der Bibel ist ja auch immer wieder von Männern auch dieses Wort aufgeschrieben worden. Deswegen wage ich mich da mal hinaus. Das beleuchtet einen ganz anderen Aspekt, so auch des Lebens, auch der Zeit, in der wir stehen, glaube ich. Als wenn man nur so dieses Schema vor Augen hat. Segen bedeutet doch normalerweise, alles läuft. Pantarei, alles fließt, alles läuft. Aber wenn es klappt, dann das ist ein Zeichen von Segen. Es läuft wie geschmiert, ja? Hat auch mal einer gesagt als Zeugnis. Ja, ist auch was dran, ist auch wirklich was dran. Ja? Aber ganz, ganz oft haben besondere Segnungen auch einen besonderen Preis. Und am krassesten ist es doch eigentlich, wenn neues Leben zur Welt kommt, dass das einen sehr großen Schmerz und sehr große Schmerzen auch mit sich bringt, damit verbunden ist. Es ist sogar unumgänglich, wenn dieser Schmerz nicht einsetzt, es ist sogar unumgänglich, dass die Geburt zustande kommt. Viele wollen sie dann möglichst schnell loswerden, aber andere warten sogar drauf. Es muss doch jetzt was passieren. Da gibt es dann inzwischen medizinische Möglichkeiten, das anzuregen und was weiß ich für alles. Da lasse ich mich jetzt nicht zu tief drauf ein, aber ich weiß das. Warum? Weil das unumgänglich ist. Wenn neues Leben zur Welt kommen soll, das ist zumindest seit der gefallenen Schöpfung so, dann muss dieser Weg über diese Schmerzen, über diese Geburtsschmerzen gehen. Und damit liegen auch Tod und Leben eigentlich sehr, sehr nah beieinander. Sehr, sehr nah beieinander. Meine Urgroßmutter ist bei der Geburt meiner Großmutter gestorben, am selben Tag. Also ist das auch eine lebensspendende und gleichzeitig lebensgefährliche Situation. Es gibt nichts Lebensgefährlicheres als die Geburt. Und zwar für alle Beteiligten. Ja? Und so ist das eben auch mit dem Geheimnis des Lebens, auch wenn es darüber hinausgeht. Ein Beispiel haben wir ja in der Bibel, wo eben von diesen Wehen die Rede ist, in der Offenbarung, Offenbarung 12, das nur mal um so hineinzukommen, auch in das Thema auch über diesen ganzen uns vertrauten Vorgang der natürlichen Geburt. Aber da ist auch von einer Vision die Rede. Ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Das ist ja in der prophetischen Schrift natürlich nicht nur von dieser natürlichen Geburt die Rede, da ist auch mehr noch mit verbunden. Ja? Da ist mehr damit verbunden, aber viele deuten es ja auf das 12-Stämme-Volk, was unter Schmerzen in diese Welt hineingelangt ist. Aber wie ist das? Der Mutterschoß hält ja das Leben sozusagen fest und über den Wehen kommt der Körper dahin, dass er das Kind nicht mehr halten kann, aufgrund dieser Wehen. Die setzen ja letzten Endes unwillkürlich ein und bringen das Kind hervor. Also die Mutter oder die Gebärmutter, der Mutterschoß, der das Kind beherbergt hat, wird also wohl durch die Wehen an den Punkt gebracht, es gar nicht mehr bei sich festhalten zu können, es loszulassen und damit auch ihm das Leben zu ermöglichen. Sie muss und will es ja auch dafür freigeben. Und das ist schon sehr, sehr, sehr dramatisch und sehr, da kann alles Mögliche schiefgehen. Ich habe aus einem Buch von meiner geliebten Mutter, die letztes Jahr verstorben ist, habe ich die Details über meine Geburt erfahren. Hat sie früher nur mal so angedeutet, ich habe es dann einfach mal nachlesen können. Sie hat das Buch geschrieben, weil sie mit einem schizophrenen, also psychisch kranken Mann verheiratet war und dann in Angehörigengruppen auch ziemlich viel rumgekommen ist und damit eine Hilfe geben wollte, wie man damit umgeht. Während etliche Leute in ihrer Umgebung, auch ihr Pfarrer, ihr geraten hat, sich zu trennen von diesem Mann, hat sie sich entschieden, zusammenzubleiben. Aber es war natürlich ein sehr, sehr schmerzhafter und sehr holpriger Weg. Und als sie nach 2,5 Jahren das dritte Mal schwanger wurde, Das war sie dann mit mir unterwegs, ist bei meinem Vater diese Psychose ausgebrochen. Er hat sie ihm nach München geschrieben, er hat sich davon zugestürzt, ist gerettet worden, aber seitdem dann in der Karriere, sage ich mal, Psychiatrie unterwegs gewesen. Und dann hat sich meine Mutter für eine Hausgeburt entschieden, aufgrund der ganzen Umstände, eben auch die kleinen Kinder, die schon da waren. Alles war ganz gut eingetütet mit der Hebamme auch, die da schon bereitstand. Und blöderweise hat mein Vater aber dann nicht reagieren können, als es soweit war. Ja, er war da irgendwie gelähmt, war unfähig, zum Telefonhäuschen zu gehen. Man hatte damals noch kein Telefon, ja. Nicht jedenfalls nicht jeder. Und und es wäre fast zu einer Katastrophe gekommen. Meine Mutter ist schweißüberströmt unter den stärksten Wehen dann zum Telefonhäuschen gegangen. Und die Hebamme ist dann doch noch gerufen worden und blieb aber dann am 7. März, ja, im hohen Schnee in Frankfurt am Main stecken. Ja, also das bahnte sich letztendlich eine Katastrophe an und der größten Schmerzen. Aber das, weshalb ich das erzählen will, ist, weil angeblich, ja, sich in dem Augenblick, wo dieser kleine Junge dann das Licht der Welt erblickt hatte, dass sich das Ganze sich in eine Idylle verwandelt hat. Dann wurden die kleinen Geschwisterchen, also die großen kleinen Geschwisterchen gerufen. Und plötzlich hat sich das irgendwie über diesen zauberhaften, anscheinend niedlichen Kind, die Hebamme war anscheinend ganz begeistert, also beschreibt meine Mutter das halt, warum auch immer, ja, hat sich diese ganze äußerst dramatische, absolut todesnahe und aufreibende Situation in eine idyllische Atmosphäre verwandelt. Und das ist so dass das Dramatische, deswegen greift Jesus ja auch dieses Bild auf, ja, dass auch Trauer und Freude, Schmerz und Wohlbehagen, ja, und Genuss auch dieses neuen Lebens, dass es ganz unmittelbar beieinander liegen kann. Ja. Also Jesus greift ja dieses Bild auf, um auch irgendwie diese Jünger auf diesen Prozess vorzubereiten. Also hat es auch was mit uns zu tun, nicht nur mit Frauen, ja, also, oder nicht nur mit der natürlichen Geburt, sondern auch mit uns. In Johannes 16, Vers 21 steht das. Wenn eine Frau gebiert, hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, dann denkt sie, ich sag mal, in dem Augenblick, wo sie dieses Kind in Armen hält, nicht mehr an die Angst oder diese Not und warum und wie lange und wann und wie, die ganze Bange, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Ja? Also da verwandelt sich das. Und das ist irgendwie eine Struktur unseres natürlichen, aber sogar unseres geistlichen Lebens. Genau dieses Wort bekamen wir zugesprochen, als wir dabei waren, eine neue Gemeinde zu gründen in Köln am Rhein. Ja? Es gab eine große Muttergemeinde am Rand der Stadt und ich war der Co-Pastor, der zweite ordinierte Pastor dort in dem Team. Und wir hatten auf dem Herzen, hatten eine Vision und hatten Leute und motivierte Menschen, um in der Stadt, in der City, eine neue Gemeinde zu gründen. Ja? Und tatsächlich, es lief sogar ziemlich gut. Also waren überwiegend Studenten, ja, junge Leute. Wir hatten da so ein Studentencafé und wir hatten Kontakte und es tat sich was. Es schien sich tatsächlich zu bestätigen. Und wir gingen einen Schritt nach dem anderen auf diese Neugründung, auch Verselbstständigung, dann dieser Untergruppe der Hauptgemeinde zu. Alles immer schön natürlich in Absprache auch mit dem Ältestenkreis. Ja. Und dann kam dieses Wort, ja, das was heißt das denn? Es wird irgendwie Schwierigkeiten geben. Es wird nicht einfach. Es wird eine todesnahe Geschichte. Ja. Und ich war hochmotiviert. Ja. Ein paar Monate vorher hatte mich der Bibelschuldirektor aus Erzhausen zu sich gerufen und hat gesagt, wir wollen, dass du als Vollzeitlehrer an die Bibelschule gehst. Ja. Was damals eine ehrenwerte Sache ist für einen Mann unter 30. Und ich hatte schon ein paar Jahre dort unterrichtet und jetzt war es soweit, jetzt wollten sie mir. Also da wäre ich ja sozusagen, hätte ich ausgesorgt oder, naja. Aber um dieser Gründungsarbeit, weil da schon so viel war, da war Motivation, da ist Herzblut reingeflossen, weil da was entstanden ist, weil Gott da was getan hat, habe ich das abgelehnt. Ja, und habe gesagt, wir machen jetzt, erstmal konzentriere ich mich da drauf. Und dann passierte Folgendes, irgendwann nach dem Sommer hat mich der Hauptpastor dieser Gemeinde zum Gespräch gebeten und mir eröffnet, dass er es sich anders überlegt hätte und dass er glaubt, dass wir da in der Hauptgemeinde bleiben sollten auch mit den ganzen jungen Leuten, die wir da hatten, und dass das doch keine so gute Idee war, dieses Ganze da. Also irgendwie, das läuft anders jetzt. Ja. Und dann hat er noch mir versprochen, weil er gemerkt hat, oh, ich war da gar nicht mit einverstanden, hat er mir noch versprochen, solange ich hier Pastor bin, wird diese Stationsgemeinde nicht selbstständig werden. Da wusste ich Bescheid. Und da ist in mir was zerbrochen, da war ich aber traurig. Ich wusste, es sollte was zur Geburt kommen. Ja, und jetzt, was ist denn das? Ist doch alles so wie geschmiert oder verheißungsvoll gelaufen. Was ist das jetzt? Ja? Und es gab sogar einige, ja, ich finde, so wie Fans oder einige Leute, die schon überlegt haben, wie ich da so eine Revolte inszeniere. Und ich habe mir an David, König David, dem späteren König David, ein Beispiel genommen, der nicht die Hand gegen den Gesalbten des Herrn, gegen Saul, erheben wollte. Und habe gesagt, nee, das ist, kann nicht der Weg Gottes sein. Das kann nicht so sein. Ja, dann bin ich eines Tages dann zu einer Ältestensitzung gegangen. Ich glaube, am Freitagabend war das. Habe meine Ordner von zu Hause mitgebracht, dort auf den Tisch gestellt, meinen Schlüsselbund von der Gemeinde auf den Tisch gelegt und gesagt, Leute, es war schön mit euch, die 5 Jahre oder wie lange das dann eben auch immer war. Ich bin dann schon mal weg. So, also ich kann das nicht weitermachen. Ich kann es auch keinem verkaufen. Ich habe die Leute da motiviert über Jahre. Wir haben ein Team zusammen, wir haben das Geld, wir haben die Mittel, Manpower und alles, gell? Hoch motiviert. Und jetzt, das ist verkraft ich nicht, kann ich nicht. Dann bin ich raus. Und da ist eine Lawine losgetreten, weil ich habe das gar nicht geahnt. Da ist richtig was passiert. Da ging es ab. Was da passiert war, das waren so Wehen. Da ist Turbulenzen auf allen Ebenen. Tatsächlich, als die Gemeinde, diese kleine Gemeinde dann selbstständig wurde, war der dann tatsächlich nicht mehr Pastor, wie er auch versprochen hatte. Ja, und wurde vom Präses des Bundes suspendiert. Und es war eine absolut dramatische Situation, auch in der ganzen christlichen Szene damals in Köln. Und hat aber was mit diesen Schmerzen zu tun gehabt. Ja? Und es hat sich auch nicht so wahnsinnig, verheißungsvoll angefühlt, als wir dann kurz nach Weihnachten dann da mit ein paar Leutchen dann zusammengesessen haben. Ja? Einer davon, der hat mich auch ermutigt, der hatte mit den ganzen Zeugen nichts zu tun, der hat gesagt, komm, das geht weiter und so. Dieser Hermann Gröhe, den ich schon mal erwähnt habe, der spätere Bundesgesundheitsminister, ja, der hat gesagt, komm, Andreas, und so. Aber waren jetzt nur noch über dem ganzen Stress und was da alles passiert ist an Gemeindekrise, war dann nur noch ein kleines Häuflein übrig geblieben. Aber ein mächtiges Häuflein und Gott hat die gebraucht und Gott hat sein Wort gehalten. Aber es war echt so eine Geburt, so ein engen Geburtskanal, das war brutal. Das hat echt sehr, sehr weh getan, menschlich, seelisch, aber eben auch geistlich. Also das will ich nur damit sagen, es gibt auch auf geistlicher Ebene so Prozesse, die sich wie solche Wehen anhören können. Einmal spricht Paulus doch sogar davon in Galater 1, Vers 19, da hat er doch so seinen Stress mit den Galatern, die wieder in das Gesetzliche zurück wollen, die sich von Judenchristen anscheinend haben überreden lassen, sich zu beschneiden und alles Mögliche, was Paulus ihm ganz anders beigebracht hat. Und er merkt, da entgleitet ihm etwas und er hat Mühe, was soll ich bloß machen? Ich weiß gar nicht, wie ich mit euch umgehen soll. Und da schreibt er, meine Kinder, also er glaubt, dass er sie geistig sozusagen zur Welt gebracht hat oder auf den Weg gebracht hat, vielleicht dann doch eher als Hebamme letzten Endes. Aber er schreibt, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, als Mann, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Also das ist so sein bis, wann kommt das dazu? Wann merke ich, dass da wirklich Christus in euch ist? Ja? Wie gern wollte ich jetzt bei euch sein und in einem anderen Ton zu euch reden, also andere Stimmlage oder was? Ich weiß gar nicht mehr, woran ich bei euch bin. Ja? Wow, wie verzweifelt. Ja? Der Apostel, ja, der hat doch die Weisheit, die Gabe, das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, die Gabe des Glaubens, hat doch eigentlich alles, um mit der Situation klarzukommen. Aber es ging ihm an die Nieren. Ja, also es gibt Sachen, die lassen einen auch dann nicht so ganz kalt. Ja? Und so Wehen, ja? Die Wehen, die auch bis etwas zur Geburt kommt, auch geistig bis etwas zur Geburt kommt, das hat auch ganz viel mit Gebet zu tun. Es gab eine Phase, gebärendes Gebet wurde das genannt, wirkte so ein bisschen überspitzt, aber da war was dran, da ist was Wahres dran. Es gibt auch eine Form von Fürbitte, von Gebet, wo man durchringt, auch in einem Gebetsanliegen und dranbleibt, bis man so ein inneres Feedback hat und merkt, so jetzt ist das durch. Ja? Und diese Wehen gehören wie in einer gefallenen Welt, im physischen, so auch zu unserem geistigen Leben dazu, solange wir auf diesem Planeten sind. Und es lohnt sich deswegen, dran zu bleiben und auszuhalten. Man kann auch bei wehen ja schlecht aussteigen. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Einer hat gesagt, ich habe jetzt keine Lust mehr. Zurück gibt es nicht, vor, klappt nicht, was ist jetzt? Es muss weitergehen. Also das ist ganz, ganz schlimm, kann man auch verstehen. Ja? Aber auch im Geistlichen, es gilt manchmal dann einfach dran zu bleiben, einfach nur, ich sag mal, auszuhalten, weiterzumachen. Es gibt also diese natürlichen Wehen, die Wehen bei geistlichen Gebär- und Geburtsprozessen. Und dann spricht Petrus doch einmal bei der Pfingstpredigt auch von den Wehen des Todes. Das ist eine spannende Geschichte, weil das auch mit unserer Auferstehung, glaube ich, was zu tun hat. Er zitiert bei der Pfingstpredigt, um zu begründen, was es mit der Auferstehung Jesu auf sich hat. Er will ja sagen, das ist jetzt hier nicht, weil die besoffen sind oder so, sondern das ist, weil Gott diese Gaben geschenkt hat und vor allen Dingen, weil Jesus Christus auferweckt worden ist, den ihr getötet habt. Der spricht die Rede recht und so an. Das ist ja in der Pfingstpredigt hier im Kapitel 2 der Apostelgeschichte festgehalten, ab Vers 24. Da zitiert er den Psalm 16, der auch mit Tod und Auferstehung zu tun hat, ab Vers 8. Also im Psalm 16, Vers 8. Hier bei uns ist es dann nachher im 25. Vers. Aber Vers 24 geht so los, innerhalb der Predigt, wie gesagt, von Petrus am Pfingsttag zu den Zeugen dieses Sprachenwunders. Da sagt er, ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste. Ihn hat er auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöst. Eine ganz interessante Formulierung, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David sagt nämlich von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, also auch wieder einer der Psalmen von David, die ja gar nicht für sich mit seinem Ich gesprochen hat, sondern prophetisch für den Messias, für seinen Nachfahren letzten Endes. Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Scheol, dem Totenreich, preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Das ist auch so was übrigens wie bei der Frau, oder wo Jesus sagt, ihr habt jetzt Traurigkeit, aber ihr werdet euch freuen. Die Freude ist die erste Frucht der Auferstehung. Ja. Und Jesus hat sich selbst gefreut, heißt das ja auch. Dass er sich selbst richtig doll gefreut hat. Wenn diese Psalmworte ihm prophetisch in richtiger Weise vom Geist eingegeben in den Mund gelegt worden sind. Also der Tod, der Jesus sozusagen empfangen hat, der wurde ja vom Kreuz herabgehoben, ins Grab gelegt. Und dann war er ja im Hades, im Griechischen, im Hebräischen Sheol, ja, in diesem Aufbewahrungsort. Da gibt es ja sogar noch einige Bibelstellen, was er da gemacht hat. Ja, das machen wir dann nochmal. Sehr geheimnisvoll im 1. Petrus 3 und 4. Aber er war jedenfalls jetzt quasi in der Gewalt des Todes. Der Tod wird ja auch als Gewalt bezeichnet. Ja? Aber dieser Tod, diese Todesmacht, die ja ganz am Ende auch besiegt werden wird, die wurde in Wehen versetzt, sozusagen wie so ein Wehentropf, plupp. Und jetzt merkte er kann ihn nicht mehr festhalten. So fasse ich das auf, die Wehen des Todes. Ja? Man kann sagen, die wurden ausgelöst und auch dann aufgelöst, indem der Tod ihn nicht mehr festhalten konnte und der Tod auch sein Wirken, nämlich Richtung Verwesung, der Tod hat ja eine Wirksamkeit Richtung Verwesung, nicht weiter betreiben konnte an Jesus. Deswegen ist bei ihm kein Verwesungsgeruch gewesen und kein gar nichts, wo es ja vielleicht bei Lazarus schon angefangen hatte. Und das Interessante ist wirklich, dass manchmal wird es übersetzt auch mit Stricke des Todes und so, aber das hebräische Wort Chevel ist tatsächlich, bezieht sich auf die Geburtsschmerzen, wird auch im Griechischen korrekt wiedergegeben, schon im Alten Testament, in der sogenannten Septuaginta, der griechischen Übersetzung, aber auch hier im Neuen Testament. Also da ist das Bild gemeint davon, dass der Tod letzten Endes das Leben loslassen muss, das freigeben muss zum Leben. Ja? Also wahrscheinlich wird er überfallen von den Wehen. Ja? Und deswegen kommt es eigentlich bei Jesus zur Freude nach dem Schmerz. Ja? Zur Freude nach diesem Todesschmerz. Und deswegen hat die Auferstehung ganz viel mit Freude zu tun. Also das ist ein Wehen, ja, das, was dem Tod gegeben wird, damit er Jesus freilässt. Noch eine Art von Wehen, ja, von denen Jesus spricht. Es geht ja hier um das Wort Gottes. Ja. Jesus spricht von Wehen, aber auch Paulus schon, oder unabhängig davon, der Brief war ja sogar älter, als die Evangelien herausgegeben worden sind, aber Paulus hat auch schon von den Wehen gesprochen, aber da liegt der Akzent so darauf, dass das überfallartig über eine Frau kommt, dieses Bild gebraucht, der, als es um die Endzeit geht. 1. Thessalonicher 5, Vers 3 steht, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Das ist unausweichlich. Ja, also Wehen sind unausweichlich. Du entkommst dem nicht. Und also das ist hier der Akzent dessen. Aber trotzdem ist es ja etwas, das in der letzten Zeit eine Phase eintritt, in der etwas ausgebrütet wird sozusagen, etwas ausgetragen wird, wie bei einer Schwangerschaft. Und dann, dass es dann auch zu diesen Wehen kommt, wobei hier es da darum geht, dass etwas Negatives dann letzten Endes daraus hervorgeht. Ja? Bei den Ankündigungen Jesu geht es ja letzten Endes um was Positives, was diese Wehen hervorbringen sollen letzten Endes. Er spricht ja über das, was seiner Wiederkunft vorausgeht. Ja? In seiner Endzeitrede, Markus 13, Matthäus 24 festgehalten, Lukas 21, da haben wir ja ganz viele wirklich sicher überlieferte Worte Jesu, wo er beschreibt, was alles passieren muss auf die Frage der Jünger hin, bevor er wiederkommt, vor dem Ende der Welt. Ja? Und da lesen wir mal nur diese zwei Verse, wo auch diese Wehen vorkommen, aus Markus 13, Vers 7 bis 8. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, wie die Wehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn eine Nation, ein Heidenvolk, wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Sowas erleben wir in unserer Zeit, glaube ich, sehr konkret. Allerdings auch schon ziemlich lange. Also das ist auch nichts Neues in unserer Zeit. Aber man hat schon das Gefühl, wie bei Wehen, die Wehen werden allmählich stärker. Oder die Pausen werden kürzer. Das ist ja auch ein Anzeichen, dass was bevorsteht. Ja? Wenn im Krankenhaus eine schwangere Frau ruft an, ja, ich hatte Wehen, ja. Ja, wie oft sind die denn? Ja, so 2, 3 am Tag. So, ach, brauchst du noch nicht kommen, bringt gar nichts. Ja? Aber alle 5 Minuten oder alle 10 Minuten, bitte, können Sie kommen, soll ich ein Taxi holen? Also es macht schon einen großen Unterschied, die Intensität, aber vor allen Dingen die Frequenz. Und man wird ja in unserer Zeit in Atem gehalten. Es gibt ja ganz wenige Nachrichtenblöcke, wo nicht von irgendwelchen, einem von diesen Sachen mindestens die Rede ist. Und dann geraten ja andere Konflikte immer weitergehen, die geraten ja im Hintergrund. Den Sudan habe ich zwischendrin gar nicht auf dem Schirm gehabt, ist ja auch schon wieder. Und da ist das und da. Wie war das, wie geht es eigentlich da weiter? Was ist jetzt eigentlich im Gazastreifen zurzeit eigentlich? Also man wird ja von einer Krise oder einer militärischen und Notsituation ja, in die nächste transportiert und weiß gar nicht so recht, wie man damit umgehen soll. Aber eins steht fest, das sind Wehen. Das sind Wehen. Und die sind nötig vor der Wiederkunft Jesu. Warum sagt er das? Weil er doch Mut machen will. Die Wehen sind ein Anzeichen für eine bevorstehende Geburt. Also letzten Endes auch Anzeichen für das Positive, was kommen soll. Ja, genau wie, oh, jetzt sind die Wehen da. Oh, wir kriegen ein Kind. Ja, du hast schon gut lachen. Ja, wenn der Mann sagt, oh, jetzt ist es soweit. Halleluja, ich werde Vater. Ja, und ich? Ja, also das ist natürlich heftig, ja, was da passiert. Aber letzten Endes soll es doch auf was Positives hinauslaufen. Ja? Jesus spricht ja sogar von der Trübsalzeit, wo sogar Israel hindurchgehen muss. Ja? Offensichtlich vor dem Ende. So sind diese Endzeitreden Jesu auf dem Ölberg wohl zu verstehen. Aber dann muss ich euch unbedingt noch eine ganz außergewöhnliche Episode aus der Schrift erwähnen euch gegenüber. Eine Geburt ohne Wehen. Oh, herrlich. Wenn es sowas geben würde, ja? Eine Geburt ohne Wehen. wird auch einmal in der Schrift erwähnt, in Jesaja 66. Jesaja 66, Vers 7. Ehe sie Wehen empfand, hat sie geboren. Wow, das möchte ich auch mal erleben. Also ich meine nicht, aber wer würde da nicht gerne tauschen wollen? Bevor die Kindsnot sie ankam, wurde sie von einem Knaben entbunden. Wie ist denn das möglich? Das geht doch gar nicht. Wer hat so etwas je gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Das geht doch über viele Generationen. Was ist denn da los? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Dem Moment, wo die Wehen eingesetzt haben, zack, waren die Kinder da. Also Zeitraffer oder was? Oder eine Verkürzung der Zeit. Und Gott sagt, Vers 9, sollte ich zum Durchbruch bringen und doch nicht gebären lassen. Wenn Gott es so weit sein lässt, alles ist dafür bereitet, sollte er dann die Handbremse ziehen oder die Notbremse ziehen? Sollte ich, der ich gebären lasse, die Geburt verhindern, spricht der Herr, dein Gott? Nee, dann ist es soweit. Aber so ein Zeitraffer, eine Geburt ohne Wehen, boah, das wäre auch schön, oder? Und viele bringen das in Verbindung mit der Erweckung unter Israel, die am Ende der Zeiten, im Rahmen von Trübsal und von allen möglichen Nöten und Wehen, ja, Endzeit, Rede Jesu, passieren wird, eine geistliche Erweckung, eine geistliche, übernatürliche Geburt, die auch über dieses Wehenstadium hinweg springt. Paulus schreibt davon in Römer 11, er formuliert es als Geheimnis, das er ihnen kundtut, Vers 25, ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt. Und zwar, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Es gibt ja so eine traditionsreiche Arroganz der Heidenchristen gegenüber den Judenchristen, die es ja nicht geschnallt haben mit Jesus. Wir wissen es, wir wissen, wer Jesus ist und die warten immer noch auf ihren Messias. Aber wir sollen es nicht für klug halten, denn Israel ist Verstockung widerfahren, zum Teil. Dieses zum Teil lesen viele gar nicht. Israel ist verworfen, die haben es ja nicht kapiert. Gell? Dabei waren Zehntausende der ersten Christen waren ja Juden. Gell? Aber es ist ihnen tatsächlich dann eine Porose, es ist eine Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Also uns zu gut, das beschreibt er ja vorher im Kapitel 11. Und so, Vers 26, wird ganz Israel gerettet werden. Das ist eine krasse Aussage. Ganz Deutschland wird errettet werden. Ja, haben schon einige Propheten prophezeit, sind aber falsche Propheten. Ich meine, wünschen kann ich mir das auch. Ja, Herr, schenkt eine Erweckung. Manchmal haben wir gesagt, wenn wenigstens 10%. Ja, das halte ich für realistisch. Eine Erweckung und dann am Schluss 10%. Hundertfältige Frucht gibt's ja auch. Ja, also nicht künstlich den Ball flach halten. Aber 100%, ist das verheißen? Ist das in der Schrift verheißen? Bei Israel schon. Bei Israel schon. Ganz Israel wird gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das entspricht ja auch dem Ende vom Propheten Zacharja, falls ihr den mal zufällig mal gelesen habt oder heute Nachmittag eine Tasse Kaffee auch hoffentlich bei Sonnenschein auf dem Balkon lest. Kapitel 12 ist doch das, die Ausgießung des Geistes über das Haus Jakob, über das Haus Levi. Und eine Bußebewegung wird freigesetzt und Gottes Geist wirkt und die kommen zu ihm und beten ihn an. Und dann wird geschildert, wie plötzlich ganz große Not durch die Heere, die Jerusalem belagern, kommt und schließlich Jesus im Kapitel 14 auf dem Ölberg seine Füße setzt, von dem er vor Pfingsten aufgefahren ist. 10 Tage vor Pfingsten. Also das wird tatsächlich passieren, das ist, gehört zusammen. Das ist ja das. Ja, ist es jetzt eine positive Zeit für Israel oder negativ? Geistlich positiv, weil sie werden Erweckung erleben. Ja, aber physisch und von den Wehen und von den Schmerzen her negativ. Ja. Im Iran ist eine geistliche Erweckung. Ja, also ein ganz starker geistlicher Aufbruch. Unter größter Not, unter größten Schmerzen, unter größten Wehen, die ein neues Persien gebären wollen. Ja. Wir haben sogar vom Thomas Werksberg, erinnert euch, da habe ich mich aber hingesetzt. Oder als ich schon gesessen habe, war ich dann noch ganz schön perplex, als er sagte, dass im Gazastreifen zurzeit ganz viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Ist doch nicht zu fassen. In dieser, also einer der tragischsten Orte zurzeit. Ja, oder zumindest vor einem Jahr. Ja. Und dass er sagt, dass die haben sich vervierfacht, also die Christen oder so. Ja. Unter größter Not. Das widerspricht sich nicht. Und auch wird sich auch in Israel nicht widersprechen. Also eine Geburt, eine geistliche Geburt ohne Wehen, während gleichzeitig diese Endzeitwehen am Laufen sind. Das ist schon sehr geheimnisvoll, wie das dann manchmal so auch zusammenkommt. Und ein letztes, kennt ihr nicht sogar auch, und spürt sie vielleicht auch manchmal, die Wehen in der Schöpfung? Auch im Römerbrief spricht Paulus davon, dass die Schöpfung das Offenbarwerden der Söhne begehrt und herbeisehnt, und dass sie mit in Wehen liegt, die Kreatur, ja, die Tierwelt, die Pflanzenwelt, die ganz ökologische Welt. Römer 8, Vers 19. Die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt, mitächzt und mit in Wehen liegt bis heute. Also sie liegt in Wehen, die Schöpfung. Sie merkt, dass da was im Anflug ist, irgendwas wird sich verändern und sie liegt mit in Wehen. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst. Wir selbst. Mann oder Frau, ist egal, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend, ja, in so einer Art gebärender Erwartung, die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Im Geist sind wir erlöst. Unsere Seele ist neu, ist in einem Erneuerungsprozess, sage ich mal, aber oft ist unser Leib noch nicht an dem Punkt, wo er als Auferstehungsleib sein wird. Ja, und die Erlösung ist, was die Rechtfertigung aus Gnaden angeht, vollständig, aber nicht, was das gesamte, den ganzen Heilsplan angeht. Da fehlt noch was und wir sehen uns danach letzten Endes. Ja? Und die Welt liegt in Erwartung des Kommenden, die Schöpfung, die trägt das mit. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr auch manchmal vielleicht so über die Tierwelt auch mal nachdenkt, wenn ihr das so mitbekommt, dass sie auch in einer Erwartung auf Veränderung der Prozesse innerhalb der Schöpfung liegt. Ja? Die liegen mit in diesen Wehen. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das Seufzen und Stöhnen der Kreatur manchmal vernehmt, wenn ihr von schlimmen, gequälten Tierhaltungen und was weiß ich alles mal hört. Ich weiß nicht, ob das zu jeder Zeit so war, aber auf jeden Fall seufzt in unserer Zeit auch die Schöpfung auf, weil sie auch sich sehen nach dem Offenbarwerden der Söhne Gottes. Also, ich wollte uns heute nahelegen, die Wehen gehören dazu. Die Wehen gehören zum Leben, zum irdischen Leben schon dazu. Seit der Ankündigung im Paradies über die schmerzhaften Wehen bei den Geburten. Aber wir müssen sie einen Weg finden, sie anzunehmen. Auch die Wehen, auch im geistlichen Bereich. Gibt es manchmal Prozesse, die sich wie Wehen anfühlen. Sogar in unserem Glaubensleben, dass wir etwas ausbrüten, etwas gebären wollen, etwas zur Welt bringen wollen, ja, und das ist so ein schmerzhafter Gebärprozess vielleicht. Da lassen wir uns darauf ein. Wir lassen uns mit hineinnehmen, auch in die Perspektive, dass in unserer Zeit Wehen passieren vor der Wiederkunft Jesu. Sonst wird der Herr nicht wiederkommen. So wie bei einer natürlichen Geburt, wenn diese Wehen nicht einsetzen, kommt die Geburt nicht zustande. Wenn diese Wehen nicht sind, kommt der Herr nicht wieder. Ja, da können wir nichts dran ändern. Wir müssen damit versuchen umzugehen, auch selbst Israel. Lass uns beten auch für die verfolgten Christen, ja, die unter Schmerzen und Wehen neues geistiges Leben hervorbringen. Lass uns auch für Israel beten. Ja. Egal wie die politischen Situationen sind, Fehlentscheidungen, richtige oder was auch immer, da halte ich mich raus. Aber dass sie auch dieser nationalen geistlichen Erweckung und Erneuerung entgegengehen dürfen. Und lass uns für uns selbst glauben an diese Kraft der Auferstehung, die Jesus nicht im Tod halten konnte. Ja? Also der Tod ist besiegt. Ja? Auch durch diese Auferstehung Jesu. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Er kann auch uns nicht festhalten. Manchmal will er nach uns greifen. Todeskräfte, Todesmächte. Aber Jesus konnte er nicht halten. Wir haben Anteil, wenn Jesus in uns ist, an der Kraft seiner Auferstehung und können uns auch diese bleibende Freude auch sozusagen für uns selbst in Anspruch nehmen. Ja. Und wir wollen auch diesem Auferstandenen glauben, ja, dass auch wenn er mit uns durch schmerzhafte Wehen in unserem Leben geht, auch in dieser Zeit, in dieser Endzeit, ja, dass er daraufhin auch weiter mit uns durchgeht und letztendlich deswegen auch wiederkommen wird. Amen.